Das Schweizer Radio DRS 1 mit der Siesta, am Mikrofon ist Ladina Spiess. Wir sind zu Gast in einem der glanzvollsten und traditionsreichsten Hotelpaläste in der Schweiz, im Schweizerhof zu Luzern. Wir reden über das frühere Leben von diesen Schweizer Grand Hotels vom Genfersee bis am Bodensee, vom Leben der Reichen und der Schönen, aber auch vom Leben der Angestellten. Und wir wollen wissen, wie die Zukunft dieser Hotelpaläste aussieht und vor allem auch, wie man so ein Hotel geniessen kann, auch wenn man selber nicht zu den Grossverdienerinnen gehört. Und wer weiss, vielleicht geht es uns dann genau so wie der Luise Maffli, die 1920 zum ersten Mal in die Halle von einem wirklichen Grand Hotel gekommen ist.
Am Bahnhof hat mich ein Portier abgeholt und ist mit mir am Hotel zumarschiert. Und hat mir dann erzählt, dass das grösste Luxushotel sei von Europa. Hey, 650 bis 700 Betten, wenn es sein muss. Hey, bis zum Ersten Weltkrieg eine eigene Post und eine eigene Briefmarke gehabt. Und er hat mich da in die Halle reingeführt. Ich habe natürlich gemeint, ich komme in eine andere Welt rein. So etwas Nobles habe ich doch in meiner Lebzeit noch nie gesehen.
Bilder, total entrückt. Nur schöne Menschen im Licht. Alle lachen, man ist so herrlich gut gelaunt. Keine Probleme, wozu? Man ist braun gebrannt. Perfekt. Willkommen in der Traumfabrik. Wir sind so herrlich schön, mondän und schick. Willkommen hier auf unserem Stern. So lässt sich's leben. Willkommen in der Traumfabrik. Madame, Sie sind so herzerreißend schick. Und Sie beweisen sehr viel Stil. Mit unserem kleinen Krokodil. Was sollen denn die Klagen, die doch nur auf den Magen schlagen? Und die, die immer klagen, die haben sonst nicht viel zu sagen. Was sollen wir mit Problemen, die uns die Lebensfreude nehmen? Ein Gläschen Shampoos tut es auch. Und geriebelt schön im Bauch. Willkommen in der Traumfabrik. Wir sind so herrlich schön, mondän und schick. Willkommen hier auf unserem Stern, so lässt sich's leben. Willkommen in der Traumfabrik. Monsieur, Sie sind so herzzerreißend schön und Sie beweisen sehr viel Stil mit unserem kleinen Krokodil. Willkommen, willkommen, willkommen in der Traumfabrik. Madame, Sie sind so herzzerreißend schön und Sie beweisen sehr viel Stil mit unserem kleinen Krokodil.
Willkommen in der Traumfabrik. Auch Luxushotels sind ja so eine Art Traumfabrik. Den alten Grand Hotel sieht man es schon von außen an, wenn sie so wie Märli-Schlösser in der Alpenwelt thronen oder wenn sie wie Paläste von grossen Königen die Landschaft dominieren. Und das alles notabene im Land von der ältesten Demokratie. Warum dass man die Hotelpaläste auch in der Schweiz so gebaut hat, das weiss der Architekturhistoriker und Denkmalschützer Roland Flückiger. Er erzählt das alles der Anne-Kathi Zweidler gerade vor einem von den ältesten Grand Hotel vor dem Schweizerhof zu Luzern. Und dazwischen berichtet Luise Maffli, die in den 20er Jahren in so Hotelpalast im Engadin gelebt und gearbeitet hat.
Roland Flückiger, wir stehen hier vor dem Hotel Schweizerhof Luzern. Wir stehen auf einem Känzeli im Vierwaldstättersee aus. Es war mal ganz ein schöner Aufgang, wahrscheinlich eine Schifflände, eine Privatschifflände für das Hotel Schweizerhof.
Ja, das war mal ein Anlegepunkt, wo man mit dem Dampfschiff vorfahren konnte. Das hat auch der deutsche Kaiser Wilhelm ist da abgestiegen, als er im Rahmen der Kaisermanöver in der Schweiz war und hier im Hotel Schweizerhof übernachtet hat.
Unterdessen ist es lebensgefährlich, fast hier von diesem Schiffssteg über die Strasse zu gehen. Das sieht mal anders aus, offenbar.
Ja, wir stehen hier am Rand der G-Anlage. Das war die G-Anlage, die gebaut wurde zum Promenieren der Touristen, wo man noch keine Auto kennt hat. Zu einer Zeit, in der die Fortbewegung ein Dampfschiff war, höchstens auf dem See, wo man auch noch keine Eisenbahn hatte, hat man hier eine G-Anlage am See gebaut. Und dann haben sich die Hoteltouristen damit vergnügt, dass sie an diesem Seeufer auf- und abgespaziert sind und so miteinander gesehen haben. Also das ist das vertraute Muster aus jedem Kurort, das man sieht. Und besonders schön war es natürlich an diesen Orten, wo man die G-Anlage an See bauen konnte, wie hier in Luzern oder wie in Genf oder wie in Thun zum Beispiel. Darum sind ja die ersten Tourismuszentren in der Schweiz an den Seen entstanden.
Jetzt schauen wir die Fassaden an von diesem Schweizerhof. Es ist alles sehr streng symmetrisch. Es ist ein zweiflügeliger Bau und dann jetzt noch Annexbauten. Und die sind verbunden durch sehr symmetrische Lauben, Gangpasserellen.
Ja, das ist so ein Mittelteil. Also, da muss man sich vorstellen, die Fassade ist in drei Teile gegliedert. Und der mittlere von diesen Teilen ist etwas höher und kommt etwas weiter vor. Und das ist die alte Art, wie man die Hotels gebaut hat, mit den dreiteiligen. Und später, nachher, ab den 1860er Jahren, hat man dann Fünfteilige gemacht, dann sind sie eben viel grösser geworden.
Warum hat man überhaupt so riesige Paläste gebaut? Ja, Versailles und andere grosse Paläste waren ja dem Götti, dem Baustil.
Ja, das ganze Hotelwesen ist natürlich ein bisschen aus dem aristokratischen Leben heraus geboren worden. Zu den massgebenden ersten Kunden haben natürlich adlige Leute gehört.
Und vor allem diesen adeligen Gästen erzählt man natürlich jedem Schweizer Kurort unzählige Anekdoten und manchmal lustige und manchmal traurige Geschichten. Jemand, der noch in den 20er Jahren der europäische Hochadel in den grossen Hotels im Engadin musste bedienen, war Luise Maffli aus dem St. Galler Rital. Heute ist Luise Maffli 101 Jahre alt, aber an ihre Zeit als Obersaaltochter, wie man früher einem weiblichen Oberkellner gesagt hat, an diese Zeit mag sie sich erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre.
Hier im Siebenwinter hat die Prinzessin berichtet, sie kennt mit der Familie. Und die ist schon als junges Mädchen ist die schon mit ihren Eltern in diesem Hotel gewesen. Sie haben sie ganz gut gekannt. Aber ganz eine diffizile Frau. Der Tag ist gekommen, sie ist gekommen, sie hat eine Töchter und einen Sohn gehabt und noch ein kleines Bübli. Und dann geht es so, ich muss auf mit dem Menü. Bin ich gegangen mit einem Gehörigenschlotteri. Habe ich geklopft, hat mir gerufen, André, bin rein. Die Dame ist unter der Balkontür gestanden, hochelegant, gärtenschlank. Sie hat in die Welt rausgeschaut, das war fabelhaft gesehen, alles voller Schnee und alles, und die Sonne hat geschonnen. Und dann endlich, nach ein paar Minuten, hat sie sich dann umgekehrt. Ich musste dort stehen, wie so ein Schulerbub. Und sie sich umgekehrt, hat mich vom Kopf bis zum Fuß angeschaut. Und dann hat sie aber Grüezi gesagt. Und dann musste sie das Menü geben und sie hat es angeschaut, hat gesehen, was sie nicht will und hat dann gesehen, alles, wie sie sein will. Und sie will hoffen, sie muss nicht jeden Tag das Gleiche sagen. Die hat gesagt, ja, ich will mir Mühe geben. Und hat die gesagt, und bin raus, und bin ins Büro rein. Ich habe es erzählt. Und sie sagten, dann haben sie also wirklich kein Glück gehabt bei ihnen. Die hätten uns die meisten angesorgt. Der Chineser hat es mir nicht, absolut nicht. Sie hat alles anständig gesagt, aber sehr kurz ist alles recht gegangen. Nach 3 Wochen sind sie wieder nach Italien. Und dann ist sie aber ins Büro gegangen, gesagt, so eine nette Obersaaltochter hätte es noch nie gehabt, so eine zuverlässige. Ich habe mich natürlich ein bisschen gefühlt. Und bin froh gewesen, haben wir es können vertreffen. Es war nicht so rein bei der Seba.
Also anspruchsvolle Gäste, aber auch ganz unkomplizierte, krönte oder auch unkrönte Häupter haben bewirkt, dass man in die Schweiz in die Sommerferien gekommen ist. Zuerst, wie gesagt, in die Städte, an den Seen, vom Genfersee bis an Bodensee. Und gerade gleich darauf hat man die riesigen Hotelpaläste mit Tränen oder sogar mit 5 Flügeln in die freie Landschaft herausgebaut. Wir sehen hier gerade ein paar von diesen Hotels rundherum. Roland Flückiger.
Hier um den Firaschettersee um sind die Hotels in Höhenlage. Der Bürgerstock ist noch der prominenteste, der heute noch vorhanden ist. Das Hotel in 200, 300, 400 Meter über dem Seeufer in schönster Aussichtslage, erschlossen mit einer Bahn. Also überall dort, wo man eine Bahn rauffährt, kann man noch fast ein Hotel am Schluss erwarten. Das hängt ja zusammen. Ein ganz anderer berühmter Ort war Axenstein und Axenfels, oberhalb von Brunnen. Auch dort ist eine eigene Bahn hochgefahren für die Schliessung dieser Hotels. Also das sind so ganz prominente Beispiele, die hier im Firaschettersee ganz charakteristisch sind. Am Genfersee ist das Glion zum Beispiel einer dieser ganz grossen Tourismusorte in Höhenlage.
Welches ist eurer Meinung nach der verrückteste Hotelpalast von der Lage her? Denken vielleicht irgendein Hotelpalast an einem Gletscher zu oder sonst an einem Ort, wo man eigentlich alles andere erwarten würde.
Eine ganz verrückte Geschichte ist das ehemalige Grand Hotel auf der Riffalalp oberhalb von Zermatt. Das ist gebaut worden, wo es weder auf Zermatt noch auf den Gornergrat auf eine Bahn hatte. Also sämtliches Baumaterial musste aufgedreht werden. Es ist oberhalb von der Waldgrenze, also man hat sogar Bäume müssen auftragen. Das war eine riesige Hotelanlage, die 200 Leute, glaube ich, Platz geboten hat, in den 1870er Jahren gestellt, auf Initiative von der berühmten Hotelierfamilie Seiler in Zermatt. Das ist vielleicht so das Verrückteste von der Lage her. Ein ganz verrückter Palast ist auch in Gaux, das ist oberhalb von Montreux-Glion. Wenn man dort raufgeht, Richtung Roche-Denis, kommt Gaux. Dort hat es ein Grand Hotel und ein Palace Hotel gegeben, beide zusammen in den 1890er Jahren, 1900 gebaut. Eine riesige Maschinerie. Es war eine immense Anlage mit mehreren hundert Betten, mit einer Kanalisation, die man direkt in See abgeführt hat.
Hotelpaläste sind also im 19. Jahrhundert, man könnte es meinen, auf die höchsten und steilsten Berge angestellt worden. Oder dann in die einsamsten Täler. Als nächstes schauen wir dann gerade mal in so einen Palast rein.
Draussen steht die Welt auf, heute gibt es wohl, wo niemand kennt am Nordpol. Am Nordpol. hat sie gesehen. Sie haben gesagt, es sei zwar mal Gletscher gsi, sind liegt noch Sand am Nordpol. Hotel am Nordpol, niemand hat sie gehört. Nach den Wellen, an den Bäumen, in der Nacht keine gute Träume am Nordpol. Stürm, wo niemand kennt, Wasser schwarz, braun und es brennt am Nordpol. Hotel am Nordpol, niemand hat sie gehört. Sie reichen immer weiter zurück, sie bauen an einer schmalen Brücke, auf der kommen sie wieder zurück am Nordpol. Hotel am Nordpol, niemand hat sie gesehen. Wasser brennt, Düse sind aus Eis gsi. Ihre Gesänge sind tief gsi. Tief im Herz sind sie reich gsi. Stimmen hier sind leis gsi. Niemand hat sie gehört. Niemand hat sie gehört.
Sie hören die Siesta auf dem Eis. Wir schauen uns jetzt einmal so einen Hotelpalast von innen an. Es ist das Hotel Schweizerhof zu Luzern. Durchs Haus führt uns der Architekturhistoriker Roland Flückiger, der sich für die Erhaltung und für die Renovation der historischen Hotelpaläste einsetzt. Und dazwischen erzählt immer wieder Luise Maffli, wie es früher in diesen Hotels zu- und hergegangen ist. Zuerst aber macht uns Anne-Kathi Zweidler die automatische Türe in die Eingangshalle zum Hotel Schweizerhof auf.
Die Halle vom Hotel Schweizerhof ist reich verziert mit Stuck. Die Säulen sind aus rosarotem Marmor.
Ja, hier haben wir natürlich eine Halle, die mehrmals verändert worden ist. Was aber geblieben ist, ist der ursprüngliche Grundriss. Also wir kommen rein und kommen nachher auf die zentrale Stege her. Das zeigt auch sehr schön, dass in der Zeit, wo das Hotel gebaut worden ist, 1845, hat man noch eine Stege gebraucht. Man ist zu Fuß rauf, man hat noch keine Lifte gehabt. Also ist die Stege ein ganz zentrales Element. Über die Stege ab ist man zum Diner, zum gesellschaftlichen Ereignis im grossen Speissaal runtergelaufen und hat da seine Garderobe präsentiert.
Da kommt da ein junges Pärchen, ganz ein junges Pärchen. Eine wunderbare, schöne Frau. Ich habe bis hier und bis heute nie mehr so eine schöne gesehen. Er auch ein ganz sympathischer, netter Herr. Und sie ist in einem wunderbaren Sarong dahergekommen. Wie Gold durchwirkt ist er gsi, also fabelhaft. Und die hat jeden Tag andere Sarung angehabt. Ich weiß nicht, wie viel das die Binnen hatte. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht zweimal den gleichen gesehen.
Also heute würde man so eine Hotelstege von anno dazumal als Showtreppe bezeichnen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass so Hotelpaläste nie nur eine Prunksteige hatten für die Gäste, sondern mindestens auch eine versteckte, einfache Stege für die Angestellten. Der ganze Service hat sich buchstäblich hinter den Kulissen müssen verstecken, weil die reichen Leute von dieser Zeit nichts wollten merken von den einfacheren Angestellten und nichts wollten wissen von der Arbeit, die es für so ein Hotel gebraucht hat. Und genau auf so einer Servicestege hat Louise Maffli anno 1921 ihre Fürtaufe erlebt als Lehrtochter im grössten Grand Hotel von Europa im damaligen Stahlbad in St. Moritz.
Dann hat es geheißen, so, jetzt könnte ich am Zimmerkellner helfen. Plateau in die Etagen aufgetragen zu den Frühstücken. Die halben Leute haben ja im Zimmer oben gefrühstückt. Dann mussten wir in dem Office aussen dieser Plateau auf der Achsel oben lernen tragen. Und dann mit dem Kellner in die Etage auf, die Servicetreppe da rauf. Zwei Morgen ist ganz gut gegangen. Habe ich gedacht, ja, Molly, komm, da lieg auf. Und am dritten Morgen ist mir das Plateau ein bisschen gekippt. Ist mir halt eben eine Teekanne und das Rahmtöpfchen abgekehrt. Und ich sehe heute noch die schwarze Krise um die Tür, wie die Krise die Stegen abgerollt sind. Ich bin verschrocken. Ich bin natürlich fast zu einer Saalzühlerstab dort gestanden. Der Kellner ist daher gesprungen. Er sieht sie nicht so verschrecken. Das ist nicht so schlimm. Das passiert jedem einmal, bis man es ein bisschen kann. Er ist abgesprungen, hat gesehen, ganz egal, der fang auf. Er ist abgesprungen und hat einen anderen Tee geholt und Rahmtöpfchen und Gumpfi. Und ich habe gedacht, wohl, das wird jetzt dann noch ein Hallo geben da unten. Jetzt wird man mir dann schon würsch sagen, der Oberkellner ist dann ganz streng gewesen. Ich habe ihn alle ein bisschen gefürcht. Und als ich abgekommen bin, kein Mensch hat nichts gesehen, alt, still und ruhig. Und da habe ich nachher einmal dem Kellner hoffentlich gefragt, haben Sie nichts gesehen zum Ober? Seht ihr, nein, das sieht man nicht. Das ist nicht so schlimm.
In jedem Hotel hat unter den Angestellten eine ganz strenge Hierarchie geherrscht. Besonders waren die, die man sowieso nie gesehen hat. Die in der Stelle, in den Keller oder auch die Küchenbursten. Wer mit den Gästen zu tun hatte, war auf eine Art uniformiert. Die Zimmermädchen, die Portier, man hat ihnen auch Chasseur gesagt, die Leute vom Service, zum Teil auch die Köche und vor allem der höchste Concierge, der auch das Kommen und das Gehen der Hotelgäste im Auge hatte. Auch die Hoteluniformen haben den Livret- oder gar den Militäruniformen von den Leibwachen in den Adelshöfen entsprochen und das war eine Auszeichnung. Wer eine Uniform hatte, hat Karriere gemacht. Die Uniform soll aber auch, übrigens bis heute noch, die Persönlichkeit, das Individuelle von einem Menschen weg verstecken. Das hat auch die blutjunge Louise Mavli als angehende Saaltochter schon gerade am ersten Tag lernen.
Ich hatte noch meine Haare unten. Ich hatte lange Haare bis über die Taillen. Mit einer Masche zusammengebunden, mächtige, der Range Propeller. Dann hat sie gesehen, sie sind schon schön frisiert. Es ist schön so, aber wissen Sie, dass die Arme halt zum Servieren nicht so haben? Sie müssen halt die Haare aufstecken. Da legen müssen schwarze Röcke mit weissen Krägeln und Manschettli und weissen Schössli. Da habe ich gedacht, ja, jetzt kommt's. Sofort ist der Gouvernante gekommen, hat uns die Lehrtöchter mit und hat gesagt, sie zeigen uns jetzt, was wir am Morgen zuerst machen müssen. Hat uns hier in Salon hineingeführt. Oh, meine Güte, anöbler als der andere. Ein Musiksalon, ein Schreib- und Lese- und ein Rauchsalon. Die müssen wir jetzt also schön abstauben. Aber vor lauter Schauen hätten wir es noch bald vergessen. Da hat grosse Fenster gehabt, wunderbare Spitzenvorhänge. Und dann erst noch darüber, der Velour-Sammet. Ein Velour-Sammet gibt für Kleider, es habe ich gewusst. Aber als man Vorhänge macht, es habe ich also nicht gewusst. Und die Teppich am Boden, wir sind gerade reingesunken. Divan und feine Polsterstühle. Ja, einfach gerade nobel. Leuchter an der Decke oben, Kristallleuchter. Später sind wir dann allerdings eben einmal noch in so einen Stuhl reingehockt und haben gesehen, ja, wir wollen doch probieren, wie es sei, wenn wir noch ein bisschen Dame sind.
Jetzt reden wir noch schnell etwas zu den Bildern. Es hat so richtig so ein bisschen despektierlich, würde man sagen, monumental Schinken. Und das Lustige ist, es ist zum Beispiel auch ein Bild hier vom Matterhorn und von anderen Bergen, die nicht zu der Innerschweiz gehören.
Ja, das ist natürlich im Zeitalter, wo man keine Fernseh- und keine Videos schauen konnte, hat man natürlich für die Fremden, die in diesen Hotels gelebt haben, teilweise wochenlang, hat man natürlich auch Aktivitäten organisiert. Und man hat nicht die Schweiz gezeigt. Also man hat in den meisten Hotels hat man grossformatige Bilder gehabt, Landschaftsdarstellungen, wo man andere Teile der Schweiz gezeigt hat. Zeit des frühen 19. Jahrhunderts ist ja die Zeit, in der die Romantik gross aufgelebt hat. Und dazu hat auch die Malerei gehört, die Darstellung von romantischen Landschaften. Und dazu hat immer ein See gehört, ein romantisches Flussufer. Da sehen wir vor dem, wo wir jetzt stehen, sehen wir noch ein paar Rehli, die aus dem Wald schauen, und ein Segelschiff auf dem See. Und nachher der Berg, der so ein bisschen stürmisch zugeht, oben nachher. Also das sind so Darstellungen, die man immer und immer wieder findet im Hotel.
Und dann sieht man natürlich auch noch die romantischen Chalets. Das hat ja auch irgendwie noch dazugehört, obwohl das ist ja ein grosser Gegensatz, Hotelpalast und Chalet.
Ja, das ist ein ganz grosser Gegensatz. Auf der einen Seite die Belle Epoque Hotelpaläste und auf der anderen Seite die ärmlichen Chalets oder Behausungen, wo die alpine Bevölkerung drinnen gewohnt hat. Aber das war natürlich auch vielfach das Ziel von Ausflügen. Man ist schauen, wie die Sennen wohnen, und hat sich das zu Gemüte geführt und ist weitergelaufen.
Es war also schon ein bisschen eine komische Gesellschaft, die die Hotelpaläste damals bevölkert hat. Wir machen gerade weiter mit der Führung durch das Hotel hier auf dem Eis.
Blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. You and me says
Das ist jetzt auf Schweizer Radio DRS 1. Wir sind unterwegs in den Grand Hotel. Die Luise Maffli entführt uns mit ihren Erinnerungen in den 20er Jahren. Damals hat sie als Saaltochter, wie man dann gesagt hat, in dem Luxushotel von St. Moritz serviert. Und dann haben wir auch noch einen zweiten Begleiter. Es ist der Denkmalpfleger, der Roland Flückiger. Er zeigt der Anne-Kette Zweidler einen der schönsten Säle, wo es gelungen ist, zu retten, den grossen Saal vom Schweizerhof Luzern.
Also das ist einer der imposantesten Hotelsäle, die wir noch haben in der Schweiz. Er datiert aus den 1860er Jahren, also ist 140-jährig und war dann zumal das Neueste vom Neuen. Es ist ein Übergang von der Neorenaissance mit barocken Elementen, mit barocken Einschlüssen.
Es hat goldige Statuen in Nischen, die einem ein bisschen an römische Bauten erinnern. Es hat aber auch eine Kassettendecke aus Holz in der Mitte. Für was haben grosse Hotelpaläste denn Säle gebraucht?
Man hat die Säle gebraucht für das Essen. Also die Table d'hôte, das Nachtessen, manchmal sogar zweimal im Tag, also das Mittagessen auch, hat an der Table d'hôte stattgefunden. Das heisst, das ganze Hotel hat auf Kommando pünktlich müssen erscheinen an einem oder zwei. Oder hier hat man Abbildungen von drei Tischen, die parallel gelegt waren. Es ist eine ganz bestimmte Rangordnung eingehalten worden. Also meistens hat der Hoteldirektor mitgegessen und er ist natürlich oben am Tisch gehockt. Und die vornehmsten Gäste, die dürfen in ihrer Nähe hocken. Und wer zuunterst am Tisch gehockt ist, hat gewusst, dass er noch zuunterst in der Hierarchie da abgesetzt worden ist.
Also das Essen hat nicht nur dient zum gemütlich Speisen und das Essen geniessen, sondern hat auch ganz noch andere Zwecke gehabt.
Ja, es war ein Anlass, wo sich jeder herausputzen musste, die beste Garderobe anlegen. Und dann war das wie ein Aufmarsch von der schönsten Garderobe in Speissaal, wo sich nachher auch die ganze Gesellschaft unterhalten hat. Typisch ist ja, dass die Speissaal, wo das aufkam, also die Mode, so grosse Speissaal zu machen, kommt so in den 1860er Jahren auf. Dass zu dieser Zeit man die Speissäle nicht vorne an die Aussichtsseite da hat, sondern meistens rückwärtig. Das Essen war ein gesellschaftlicher Anlass, der für sich im Hotel innen stattgefunden hat, wo man hat nicht die Aussicht geniessen dazu.
Dann denke ich mir, ist das langsam vielen so Hotelsäle an Kragen gegangen, von denen an, wo man lieber intim an kleineren Tisch gegessen hat und nicht mehr quasi auf einer Bühne gegessen hat.
Ja, es ist also der Übergang vom grossen Tisch, vom Table d'hôte zu den individuellen kleinen Tischen. Das hat ja der Cesar Ritz, der hier neben Zuchen im Hotel National gewirkt hat, erfunden, weil er gesagt hat, ja, also es gibt doch Leute, die früher kommen und später gehen. Und das hat dann zu einer ganz entscheidenden Umstrukturierung geführt in den Hotels auch. Also man ist nicht mehr pünktlich um 6:30 erschienen, sondern man hat eben zwischen 6 und 7:30 hat man können zu Nacht essen.
Luise Maffli und ihre Kolleginnen und Kollegen, die in den 20er Jahren eine solche Table d'hôte bedient haben, hatten andere Probleme mit dem Essen. Die Angestellten mussten zu dieser Zeit schlicht von den Resten vom Tisch der reichen Gäste leben. Das hat Luise Maffli schon an ihrer ersten Stelle beim ersten Morgen so erlebt.
Auf dem Tisch ist ein Krug gestanden mit zusammengeschüttetem Kaffee, altes Brot, irberalz und dann so ein Stück der billigen Käse, hat mich auch nicht so angesprochen. Und dann Konfitüre, wo die anderen gesehen haben, ja, die Seifirfrucht mit Wasser verdünnt. Und ich habe sie eben morgen mehr Tränen geschluckt, als der Kaffee getrunken. Und es war natürlich nie ein Vergnügen, die feinen Sachen zu servieren und dann nachher ins Esszimmer und dann so ein windiges Essen haben. Und da haben wir es dann halt wenigstens mit dem Znüni schadlos gehalten. Wir haben dann wacker Znüni genommen, haben etwas Supplement-Kaffee und Milch verlangt, Grahambrot oder fahrige Brötchen und Butter und Konfi. Das haben wir dann genommen und die Obersaaltochter hat es gesehen, aber sie hat auf die Seite geschaut, sie hat nichts gesehen, sie hat gewusst, dass wir nicht gut gesessen haben. Und dann am Mittag, Suppe war dann alle noch irberodelig. Dann haben wir halt Butterbrot und Suppe gegessen. Und das andere haben wir rausgeschöpft in die Teller, wenn es nicht recht war. Dass wir gesehen haben, ja, hoi, da. Jedenmal haben wir gesagt, schau mal, das ist ja gerade eine Platte voll Knochen. Und dann haben sie so eine undefinierbare Soße drüber ab. Ja, von dem wollen wir noch nichts wissen. Und etwa da in dieser Woche Revue, Biffdeckli, da, dort sind wir dann noch vorsichtig. Sie haben gesagt, ja, nein, wer weiß, was die da zusammengehackt haben. Wir bleiben bei unseren Butterbrot und Suppe. Und wenn wir zwischendrin natürlich noch jemanden oben haben können abservieren, haben wir es natürlich schon gepackt. Und das hätten wir ja bald nicht mehr können leben davon.
Es ist gelungen, hier zum Beispiel den originalen Parkettboden zu erhalten, der eben knarrt. Aber das gehört zu diesem Hotelsaal. Das ist eben nicht ein perfekter Boden, sondern das ist ein authentischer, echter Parkettboden, 140-jähriger, der halt knarrt, wenn wir drüber laufen.
Unser Orchester hat gespielt, damals 30 Mann. Aber später haben sie es nicht mehr vermögen. Das war noch ein Orchester von vor dem Ersten Weltkrieg. Fabelhaft, sage ich euch. Ja, da ist halt alle ist halt getrunken worden. Und ich musste in dieser Halle aus Salz servieren. Also nicht die Mengen über die ganze Saison hat es gehabt, wo man Champagner servieren musste. Und am Abend haben die Leute nicht mehr tanzen. So etwa dreiviertel Stunde hat dann das Orchester klassische Sachen gebracht und nachher haben sie dann eben müssen ein bisschen Tanzmusik. Dann ist halt wieder ein Portier gekommen, hat schneidig etwa zwei, drei Teppich zusammengerollt. Da hat man noch keinen Spannteppich gehabt. Da hat es noch feine Parkettböden gehabt und Milieu drauf, grosse und kleinere. Und dann haben sie halt getanzt und sind glückselig gewesen, die Leute. Und ich hatte eigentlich dann auch noch Freude gehabt, wenn ich schon haben müssen springen und hasen. Wir mussten arbeiten 14, 16 Stunden, das war halt an der Tagessonne. Und während der Saison hat man halt überhaupt keine Frei gehabt. Am Anfang und am Schluss hat man dann vielleicht einmal zwei, ein bisschen Frei gehabt, vom 2 bis zum 6. Ja, was war denn da? Da hat man keine weiteren Sprünge machen. Viermal erst auseinander anlegen. Zuerst hat man den schwarzen Rock gehabt, dann hat man die Farben angelegt, dann ist man heimgekommen, hat die Farbe gehabt und wieder den schwarzen angelegt, und schwarze Strümpfe und alles hat man doch müssen anhaben. Dann ist dann nicht mehr viel geblieben. Man hat vielleicht einmal können schnell einmal einen guten Zvier reinnehmen, aber nein. Und dann aber... Schön war es zum Teil gleich. Ich denke eben viel noch an die Zeit zurück. Und eben meistens denkt man ja gerade noch an das Schöne, das war.
Wenn wir hier mit im Saal stehen, sehen wir den alten Leuchter, den alten Kronleuchter, den man bei der Restaurierung entdeckt hat, dass das der Original-Gasleuchter ist, den man 1865 hier aufgehängt hat. Das ist ein Patent von England. Der Ventilating Sunburner hat er geheissen, ist 1858 patentiert worden in London.
Überhaupt, die Hotel hat man natürlich wahrscheinlich zuerst mit Kerzen und Petrol beleuchtet.
Ja, das war eine ganz aufwendige Geschichte, weil wo die ersten grossen Hotels entstanden sind, in den 1830er Jahren, hat man ja weder Gas noch Elektrizität gekannt. Dann hat man die Hotels mit Kerzen und mit Petrol beleuchtet. Das kann man so in Lebenserinnerungen von alten Hoteliers nachlesen. Man hat zum Beispiel im Gang hat man die alten Kerzen aufgebraucht. Es gibt auch noch Hotels, wo man im Gang so eine Nische sieht, auch in protestantischen Gebieten. Das waren keine religiösen Attribute gewesen, sondern dort hat man einfach die Lampe hergestellt, die das Stegenhaus beleuchtet hat. Und 20 Jahre später kam dann die Elektrizität gekommen. Was sich dann schlagartig verbreitet hat in allen grossen Hotels. Da hat jeder Hotelier wollte innovativ sein und sich beteiligen an dieser neuesten Neuigkeit. Die erste private Elektrizitätsanlage ist ja in einem Hotel erstellt worden in der Schweiz. Das war das Palace, Bad Rutt Palace in St. Moritz, wo im Sommer 1878 die ersten elektrischen Lampen brannt haben. Aber dann zumal sind auch Zimmer noch nicht mit Elektrizität ausgerüstet gewesen, sondern einfach die Räume im Erdgeschoss. Also nicht, im Zimmer hat man noch lange die Kerzenbeleuchtung gehabt.
Dort haben wir einen himmeltraurigen Schlag zu einem Schlafzimmer. Vor dem Fenster rauf ist eine Felsenwand gegangen, so weit rauf, als wir noch gesehen haben. Dort in das Zimmer rein ist überhaupt das ganze Jahr kein Sonnenblick und kein Mannblick hineingekommen. Am Abend, wenn wir ins Bett sind, waren zum Zweiten, eine nette Töchter vom Bündner Oberland. Dann haben wir unsere Wintermäntel aufs Duvet gelegt, dass wir weniger gefroren haben. Morgen haben wir noch ein bisschen Seis, auch bei Deutschland im Lebenbau, als wir eben noch wenigstens das Gesicht waschen
konnten. Das schudert einem ja gerade, wenn Luise Maffli von der Kälte in den angestellten Zimmern des Luxushotels erzählt. Über das Ende der Hotelpaläste und ihre Renaissance berichten wir im nächsten Teil unserer Siesta.
Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur. En glissade et bombardement, c'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. J'ai tout oublié du bonheur.
Im vierten und letzten Teil dieser Siesta wollen wir wissen, wo und wie man heute noch Hotelpalast geniessen kann, auch wenn man selber nicht unbedingt zu den Superreichen gehört. Aber zuerst geht es noch darum, warum heute die meisten von diesen Hotelpalästen abgerissen oder verrenoviert worden sind und wie die Obersaal-Tochter Luise Mavli das Ende der Belle Époque erlebt hat. Sie mag sich noch an einen der letzten ganz grossen Départs von einer adligen Familie erinnern.
An einem Nachmittag war er dann Depart. Und dann war ich draussen. Da habe ich gehört, etwas treppeln. Da sind hier zwei wunderbar schöne Roster hertreppelt mit einem Brückenwagen hinten drin. Und dort denke ich, schau mal die zwei Rösser an. Das sind dann nicht gerade diese Ackergäule. Fabelhaft schöne Tiere waren es. Das ist mir in sechs Hütten vor mir. Und dann hat er gekehrt. Und auf dem Wagen oben hat's, ich has zählt, 25 wunderbare Schweinsledernig auf einer hat's da oben gehabt. Da schaut mit der Fuhrmann so an und sagt, gell, jetzt, Fräulein, da müssen Sie schauen, he? Aber wissen Sie, da ist gerade das Handgepäck. Die Schrankkoffer sind am Morgen schon fort. Da ist dann eben die schlechte Zeit gekommen. Da hat man dann allmählich gemerkt, ja so, was da los ist. In dem Amerika ist doch auch Bank um die anderen verliert. Das hat natürlich sofort Auswirkungen auf Europa. Die Wirtschaftskrise ist losgegangen, die Hitlerin ist losgegangen. Die Leute haben kein Geld mehr gehabt, um ins Ausland zu reisen. Sie mussten, wenn sie noch Geld hatten, im eigenen Land verbrauchen. Und das hat natürlich dem für das Hotel einen bösen Schlag gegeben. Dann hat es halt fast keine Gäste mehr gehabt. Die mussten die halben Hotels zutun, die halben haben es noch ein bisschen offen gehabt. Viele Hotels haben ja natürlich auch Bankensgeld drauf gehabt und alles. Und da war halt die Hotellerie eben am Boden gewesen. Nachher kam noch der Zweite Weltkrieg gekommen. Da war es ja ganz fertig gewesen. Und dann, ja, da sind halt die Saisonen langsam eben ausgegangen.
Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Schweizer Tourismus eine ungeahnte Blüte erlebt mit den amerikanischen Soldaten. Hat das einen Einfluss gehabt auf die Hotelbauten, auf die Hotelpaläste?
Also es hat den Einfluss gehabt, dass man dann für einige von diesen Hotels wieder eine Verwendung hatte, kurzzeitig, weil in der Schweiz waren sie ja dann, vor allem die Aufenthalter, die Wochen bis Monate einfach geblieben sind. Also das hat wirklich zu einer gewissen Blüte geführt an gewissen Orten und hat sehr wahrscheinlich auch manchem Hotel quasi das Überleben gesichert, das ist richtig.
Aber nachher hat sich dann wie, denke ich, eine Art Tourismus auch verändert. man hat es nicht mehr so toll gefunden, in so einem Hotelpalast abzusteigen, sogar wenn man das Geld hatte.
Ja, das sind die Auswirkungen von dem Kampf gegen die alten Hotelkästen. Der hat angefangen im frühen 20. Jahrhundert schon bereits. Also 1905 ist der Schweizer Heimatschutz gegründet worden, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Landschaftsverschandelung zu bekämpfen. Eines der ganz grossen Ziele. Und dazu haben die Bergbahnen gehört. Also es hat dann zum Beispiel ein Projekt gegeben, eine Bergbahn auf das Matterhorn. Und dazu haben auch die Hotelkästen gehört, die grossen Hotelkästen in der Landschaft. Und das hat dazu geführt, dass man die Hotels einfach nicht mehr mit Goodwill angeschaut hat. Man hat sie als Schandfleck angeschaut. Und man hat sie noch mit staatlicher Förderung angefangen sanieren oder angefangen abbrechen. Ganz berühmte Verluste sind Achsenstein und Achsenfels. Oder? Das ist oberhalb von Brunnen gelegen, einer der ganz grossen Orte, gewesen, wo der Tourismus konzentriert ist. Und die sind beide zusammen. Das eine, das Achsenfels, gerade kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und das andere in den 60er Jahren abgebrochen worden. Prominenter Abbruch ist auch das Grand Hotel in St. Moritz. Das ist dort, wo heute das Postgebäude von St. Moritz draufsteht, auf dem Fundament. Es hat ja viele Hotels gegeben, die zur richtigen Zeit brennt haben. Nachher. Das Hotel Bär in Grindelwald ist auch eines, das so verschwunden ist. Eine der imposantesten Hotelanlagen, die es in den Alpen überhaupt gegeben hat.
Da wird es einem richtig wehmütig, wenn man das so hört. Die Anne-Kathi Zweiler ist jetzt wieder da bei mir im Studio. Anne-Kathi, in den letzten Jahren hat man doch aber wieder angefangen umzudenken und die Hotelpaläste erleben etwas wie eine Renaissance.
Zum guten Glück, ja. Vor 10, 20 Jahren hat man langsam angefangen umzudenken. Und jetzt stehen sehr viele von diesen Hotelbauten unter Denkmalschutz. Wer sich für die Architektur interessiert, dem kann man das Buch empfehlen, «Hotelpaläste zwischen Traum und Wirklichkeit» von Roland Flückiger-Seiler. Es ist rausgekommen im Verlag «Hier und jetzt baden» und da kann man so sehen, was alles verloren gegangen ist, aber auch was noch geblieben ist. Es ist geplant, ein Label «Historisches Hotel», dass man nachschauen kann, wo dass man überall wirklich historisch absteigen kann. Und jetzt wird auch schon gut renovierte Hotel und Restaurant werden ausgezeichnet. Zum Beispiel das Hotel, das historische Hotel 2004, ist der Giessbach im Berner Oberland.
Zum Schluss hast du sicher auch noch Tipps, wenn man jetzt so wie ich lustig geworden ist, mal so einen Hotelpalast anzuschauen oder zu geniessen, eben auch wenn man nicht zu den steinreichen Leuten gehört.
Ja, also erstens, es gibt auch einfachere Hotelpaläste, die nicht 5-Sterne-Hotels sind. Hier ein Tipp, die gibt es vor allem in den Bergen oder auf den Pässen, zum Beispiel Furka oder Simplon. Dann kann man sich vielleicht ein Weekend leisten in einem Hotelpalast in einer Stadt, zum Beispiel Borivas in Neuenburg. Das gibt so Spezial-Weekend-Tarif zwischen 200 und 400 Franken für zwei Leute. Und andere machen das auch. Also da muss man einfach ein bisschen im Internet suchen. Oder man kann auch einfach in so ein Hotel mal einen Kaffee trinken und das geniessen, wunderbar in einer stillen Hotelhalle. Der Kaffee ist dann 1-2 Franken teurer. Aber im Normalfall stimmt dafür auch der Service.
Danke, Anne-Kathi Zweidler. Da nochmal die Angaben zum Buch über die Hotelpaläste. Das heisst «Hotelpaläste zwischen Traum und Wirklichkeit» vom Roland Flückiger-Seiler. Rausgekommen ist es im Verlag «Hier und jetzt in Baden». Die Erinnerungen von der Luise Maffli stammen aus einer Sendung aus dem Jahr 1987. Aber wie gesagt, Luise Maffli lebt immer noch. Sie ist jetzt 101 Jahre alt und sie mag sich an alles ganz bestens noch erinnern. Das war also die Siesta zu unserem Hotelpalast. Morgen und auch am Donnerstag sind wir dann wieder mal auf dem grossen, weiten Globus unterwegs. Unsere Station, die ist für einmal Neufundland. Was es dort alles zu sehen gibt, wir hören einen Reisebericht von Walter Senn. Und wie gesagt, eben morgen, da auf der Seite der erste Reiseteil ab den Zweinen.